Ute, ich möchte noch beten, bevor du startest. Vater, ich danke dir, dass du uns die Ute geschenkt hast und ich danke dir, dass du sie vorbereitet hast und dass du dein Wort in sie hineingelegt hast. Und so segne ich sie, Herr, mit ganz viel Klarheit und dass all ihre Gedanken im Kopf geordnet werden. Und segne uns mit offenen Ohren, mit offenen Herzen, dass wir hören, was wir heute zu hören haben und dass wir das vergessen, was einfach heute nicht dran ist. Danke, dass du uns so liebst und uns gut versorgst. Amen.
Dankeschön. Danke. Ich ziehe mal den Tisch hier vor. So. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich sehe nicht mehr so verheult aus. Es war wirklich intensiv, aber eben sehr schön. Und ich bin richtig, richtig begeistert. Alles, was ihr gesagt habt, alles, was hier gekommen ist, erwähnt worden ist, jedes Gebet passt zur Predigt. Und ich muss gestehen, ich hatte tatsächlich Zweifel, weil ich habe wirklich überlegt, ist das jetzt wirklich das richtige Thema, nur weil ich das auf dem Herzen habe? Was bilde ich mir überhaupt ein? Ja, so Gedanken waren einfach da. Aber wie gesagt, ich bin jetzt richtig gestärkt. Und danke auch Anja für dein Gebet. Und genau das war dann ganz deutlich da, ja. Doch, es ist okay. Er macht's. Und wir sowieso nicht. Ja, ich habe die Überschrift für heute in der heutigen Predigt genommen. Ach super, danke. Liebst du mich? Ja, liebst du mich? Etwas, was mich und ich weiß von vielen anderen sehr oft, sehr stark und immer wieder beschäftigt. Ja, und diesen Satz, kann sein, dass das bei euch jetzt auch gleich im Kopf ist, hat jemand auch aus der Bibel von Jesus gehört, nämlich Petrus, ne? Vielleicht kommt er euch auch gleich damit in den Kopf. Oder liebst du mich überhaupt noch? Kennt jemand von euch diesen Satz? Diese Frage vielleicht im Kopf oder auch gegenüber dem Partner oder das Kind fragt oder man kriegt diese Frage gestellt. Was für Gedanken gehen dann wohl los im Kopf, wenn genau du jetzt mit dieser Frage berührt wirst, wenn dir jemand diese Frage stellt, liebst du mich? Liebst du mich überhaupt noch? Könnte es sein, dass dann, oh, warum muss ausgerechnet diese Frage denn jetzt kommen? Zweifelst du etwa an meiner Liebe? Was sage ich jetzt am besten, dass es auch wirklich glaubwürdig ist? Warum fragst du mich ausgerechnet das? Und dann kommt vielleicht auch die zutiefst menschlichste Antwort, also so habe ich es selber auch oft erfahren. Das weißt du doch. Das weißt du doch. Hoffentlich. Ist das jetzt Potenzial für Sprengstoff, weil du in das Innere deines Gegenübers ja nicht hineinschauen kannst? Oder ist es Potenzial zur Erweiterung in der Beziehung? Egal, was es ist, das liegt in einem jeden von uns. Und wir können Entscheidungen treffen. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr wichtige und zentrale Frage, wie ich finde, in einem jeden Leben von uns und von uns Menschen. Und na klar, dieses Thema spricht jetzt hauptsächlich wirklich uns Christen an. Uns, die wir mit Jesus gehen. Und ich hoffe aber auch Menschen, die das bereits bewegen, die darüber nachdenken, die überlegen, wie das ist mit der Liebe. Weil wir alle haben ein Bild von Liebe und wir alle sind fähig zu lieben. Wir alle können lieben. Und wir alle, egal, ob ich jetzt an Jesus glaube oder auch nicht, wir haben unsere Vorstellung und unser Bild von Liebe. Und jeder lebt es so aus, wie er denkt und fühlt und es gut ist für ihn. Ja, und dann kommt noch dazu, dass wir, finde ich auch, in einer Zeit leben, die, was das Thema Liebe betrifft, richtig herausfordernd ist. Ich meine, das gab es damals auch. Aber ich finde es wirklich richtig herausfordernd. Und wenn wir uns überlegen, dass eine junge Generation heranwächst, die sich mit diesem Thema und mit einer Vielfalt auseinandersetzen muss, dann sind das echte Herausforderungen. Wir alle wissen, was das alles für Themen sind. Da möchte ich auch gar nicht so viel drauf eingehen. Gehen wir doch mal zum Johannes Evangelium 21. Wo muss ich hindrücken? Okay. Danke. Gehen wir mal zum Johannesevangelium 21 ab 15. Da lesen wir, und hier könnt ihr es auf der Folie mitlesen, Jesus hat es uns hier nämlich verraten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Matthäus 22, 37, 40. Liebe, die zentrale Aufgabe unseres Lebens, also lautet Liebe, und zwar Gott und die Menschen. Kann das sein? Ist das die zentrale Aufgabe? Ist das, wir reden auch gerne von Berufung. Wir denken gerne auch über Berufung nach. Ist das unsere erste Berufung, unsere zentrale Aufgabe? Ist dann vielleicht sogar gemeint, wir sind geschaffen, um zu lieben? Ist das der zentrale Sinn? Auch davon hatten wir es heute schon. Was ist der Sinn? Ist das der zentrale Sinn? Ist das die Aufgabe unseres Lebens? Wird Gott, Jesus, uns etwa auch am Ende des Lebens genauso wie Petrus diese Frage stellen? Liebst du mich? Ute, liebst du mich? Darum habe ich mich damit beschäftigt. Hast du geliebt? Fragt er das vielleicht uns? Hast du mich geliebt von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand? Warst du auf der Suche nach mir? Vielleicht kommt die Frage. Nach dem Sinn des Lebens, was ist der Sinn für dich des Lebens? Hast du dich an mir gefreut? Hast du nach meinem Willen gefragt? Hast du auf meine Stimme gehört? Viele Dinge sind heute schon gefallen. Ich bin echt immer noch begeistert. Ja, hast du auf mich gehofft? Hast du dich wirklich meiner Liebe total anvertraut? Ja, so eine Frage war in meinem Kopf. Hast du dich wirklich meiner Liebe total anvertraut? Ich dachte, was ist das denn? Habe ich mich seiner Liebe total anvertraut? Habe ich mich hingegeben? Habe ich sie durch und durch wirklich angenommen? Weil dazu gehört Mut. Jemand, der in einer Partnerschaft ist oder verheiratet ist, der weiß, dass dazu echt Mut gehört. Weil, wenn ich Vertrauen lernen darf und kann, dann gehört dazu, dass ich mich öffne. Ja, dass ich mich ganz öffne. Dass ich das auch kann. Das ist nicht immer so einfach. Da gibt es manchmal richtig schwere Momente und Stunden. Und dann kämpfst du vielleicht innerlich. Aber es ist wirklich in meinen Augen total mutig, sich der Liebe eines anderen auszuliefern. Weil wir machen uns ja dann verletzlich. Ich mache mich verletzlich. Das ist etwas, was ich gar nicht immer möchte. Es ist einfach nicht so schön, wenn ich das erlebe. Oder vielleicht fragt er auch, hast du die Menschen um dich herum geliebt? Hast du sie wertgeschätzt? Hast du ihnen vergeben? Hast du ihnen gedient? Warst du ihnen treu? Hast du für sie gebetet? Hast du die Kranken, die Schwachen und die Außenseiter bevorzugt? Hast du dich eingesetzt mit Worten, Taten und im Gebet? Für eine gerechtere Welt? Hast du dich für Frieden eingesetzt? Warst du ein Friedensstifter? Wow, wenn er das alles fragt. Vorsicht mit dem Mikro. Im ersten Johannesbrief heißt es, ja, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wisst ihr, das ist so eine typische Bibelstelle, die mich von Anfang an, als ich mich bekehrt habe, total beschäftigt hat und herausfordert hat. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Boah, Mann, bin ich immer in der Liebe? Liebe ich immer? Jahrelang hat mich das beschäftigt. Und natürlich, es hört auch nicht auf. Ja. Und eigentlich kann ich zu dem Thema gar nicht alles in eine Predigt packen. Geht nicht. Ich habe es versucht zu kompromittieren, also kurz zu fassen und das, was ich so im Groben sagen möchte, wenigstens wiederzugeben. Also wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, bedeutet das, wenn wir wissen wollen, wie viel wir von Gott schon erkannt haben, weil wir sind ja alle unterwegs, dann brauchen wir uns einfach nur beim Leben umzuschauen, ob und wie viel wir lieben, und zwar Gott und die Menschen. Ich hatte überlegt und war dann doch ein bisschen erschrocken und habe gedacht, oh, ja, wenn ich so schaue. Und ich fange bei mir an, unbedingt. Habe ich ein Problem entdeckt? Und das Problem, erläutere ich mal ein bisschen, versucht mal einzuschätzen, zu wie viel Prozent in unserem Leben lieben, ehren, suchen und vertrauen wir Gott wirklich. Immer. Und zu wie viel Prozent im Leben lieben wir andere Menschen? Wirklich und immer. Und zwar nicht nur die Liebenswerten und nicht nur die, die mich sowieso lieben. Nicht nur die, die mich sowieso aufbauen und stärken. Nicht nur meine Familie, sondern da, wo es eben auch schwere Momente, schwierige Momente gibt. Genau da. Sogar. Ich denke oder habe es bei mir auf alle Fälle festgestellt, wenn Lieben das große Thema, die große Aufgabe unseres Lebens oder meines Lebens ist, dann schneide ich wie Petrus ab. Ja, der war sich ganz sicher. Der war sich ganz sicher. Mir wird das nicht passieren. Mir wird das nicht passieren. Ich werde dich niemals verlassen. Das hat er gesagt zu Jesus. Wir alle wissen, was passiert ist. Und vielleicht können wir uns alle vorstellen, wie es ihm gegangen ist, als das dann passiert ist. Weil Angst so groß war, dass sie ihn überwältigt hat. Und das kenne ich auch. Angst kann so überwältigend sein. Wir singen Lieder über die Liebe, wir reden und träumen von der Liebe, aber ganz konkret lieben Gott und den Nächsten, ich denke, das tun wir gar nicht so oft. Und fast immer irgendwie etwas gebrochen. Mit gemischten Motiven vielleicht. Das wollte ich sehr lange Zeit einfach für mich selber gar nicht wahrhaben. Ganz, ganz sicher war ich mir. Schließlich wusste ich ja wohl alleine, dass ich Gott wirklich von ganzem Herzen liebe. Was wollen mir andere irgendwie da zeigen oder weismachen? Oder die können doch überhaupt nicht in mein Herz gucken. Und von dem Herz hatten wir ja auch schon so viel gelernt und gehört. So gut. Gott sei Dank, Gott ist genial, er ist schlau, wunderbar und voller Liebe und schenkt mir einen ganz wunderen Ehepartner, Kinder, ganz tolle Freunde, Kollegen, die für mich dann wie ein Spiegel sind. Super gewissenhaft, sehr gewissenhaft und tiefer und weiter schauen wie ich. und ich herausgefordert bin, doch auch weiter und tiefer zu schauen. Das ist gut so. Danke Gott, sage ich da. Danke dafür. Und ich denke, es ist auch eine Gnade, eine absolute Gnade, nicht aus der Demut zu fallen. Das ist etwas, was wir alle möchten. Demut erfahren und demütig sein können, demütig handeln, demütig im Leben sein. Und ich glaube, das braucht es auch, gerade weil wir Menschen sind. Und tatsächlich, die Bibel behauptet gar nicht, dass wir das einfach so von alleine können. Für unser Lieben und Leben hier auf dieser Erde gilt, was der Apostel Paulus so in Worte fasst. Wir lesen mal mit. Ich bin als Mensch wie versklavt. Ich begreife mich selber nicht, denn immer wieder möchte ich von Herzen tun, was gut ist, und tue es dann doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich verabscheue. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist, aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Es ist scheint wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, das Böse tue. Römer 7, 14 bis 21. Das beschreibt Paulus hier nicht einfach mal umsonst. Ja, es scheint was Zentrales und Wichtiges für uns zu sein. Und auch für die Gemeinde damals und auch heute. Wenn du findest, dass Paulus hier übertreibt, dann mach doch mal folgendes Experiment. Natürlich nur, wenn ihr wollt. Mit mir gemeinsam. Und wir könnten uns später dann wirklich darüber auch mal austauschen. Nehmt euch mal vor, versucht mal die nächsten 30 Stunden, also sprich ungefähr bis morgen, übermorgen, Abend oder Mittag, ja? Die ganze Zeit zu lieben. Und achtet dabei auf eure Gedanken. Und gerade morgen, super Tag, es fängt wieder an. Man geht vielleicht arbeiten, man hat vielleicht irgendwelche anderen neuen Herausforderungen. Beobachtet euch einfach mal. Versuche zu lieben, zu dienen, zu ehren, zu beschenken, wertzuschätzen, zu vergeben, zu lobpreisen, vertrauen, was das Zeug hält. Versuch dich so liebevoll und ausschließlich wie möglich um Gott und um seine Mitmenschen zu kümmern, um deine Mitmenschen. Und beobachte, wie ich schon gesagt habe, was passiert. Wir können Gott ja eh nichts vormachen, aber uns selbst können wir schon was vormachen. Das habe ich selbst erlebt. Im Text aus 1. Johannes 4 von vorhin, da habe ich etwas rausgekürzt. Wir hatten nämlich schon gehört, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und jetzt geht es aber so weiter. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Der Autor des Johannesbriefes sagt also, wenn wir über Liebe reden, also wirklich über die Liebe Gottes, die Agape-Liebe, die sich wirklich absolut hingeben kann, die auch gar keine Grenzen kennt, diese Liebe, dann brauchen wir gar nicht auf das zu schauen, was wir Menschen als Liebe verstehen, was wir Menschen uns vielleicht sogar auch als Liebe wünschen oder meinen, unbedingt weitergeben zu müssen, angestrengt. Sondern wir dürfen auf Gott schauen, darauf, wie er liebt. Und das sehen wir ganz deutlich am Kreuz. Und nach dem Kreuz, denn er ist auferstanden. Lasst uns nicht beim Kreuz aufhören. Nach dem Kreuz, nach der Auferstehung. Welche Religion hat so einen Gott? Welche Religion hat so einen Gott, der eben nicht beim Opfer aufhört. Der hört nicht beim Opfer auf. Und so ist es auch für uns. Wir brauchen nicht mehr opfern. Nur einzig allein von seiner Liebe gilt, was Paulus in 1. Korinther 13 schreibt. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinen etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Diese Liebe vergeht niemals. Diese Liebe, die hier beschrieben wird, das ist Gott. Das ist Gott. Und diese Liebe, so in dieser Art, wer von uns kann das? Wer von uns kann das? Und wenn wir es könnten, dann ist in mir die Frage im Kopf, wozu ist denn dann aber Jesus für uns gestorben? Er hat doch alles erfüllt. Die Lösung, wenn wir doch so gerne so lieben möchten und die Sehnsucht danach auch da ist, die Liebe, die wir für unser Leben brauchen, die empfangen wir eben nur bei ihm. Nur bei ihm. Und das ist auch so eine zentrale Frage bei vielen, vielen Menschen. Und wie ich selber beobachten muss, ja, ich sag muss, bei vielen Menschen, die total durcheinander kommen, was dieses Thema angeht. Bei vielen Christen, die durcheinander kommen, was dieses Thema angeht, wenn sie sich dann selbst beobachten und an sich selbst verzweifeln und in Scham und in Selbstzweifel und Verdammnis geraten. Die Liebe, die wir für unser Leben brauchen, empfangen wir nur, und ich sage es immer wieder, nicht mit unseren eigenen dürren Versuchen zu lieben, sondern wenn wir tatsächlich es schaffen und uns bewusst machen, mit leeren Händen zu ihm zu kommen. Mit leeren Händen. Nicht mit Opfer. Ganz leere Hände. Die können empfangen, die können nehmen. So wie ich diese blöden Gedanken hatte, was bildest du dir eigentlich ein? Und die hatte ich. Was denkst du dir eigentlich? So oft dürfen Frauen überhaupt nicht predigen. Spielt überhaupt keine Rolle, was du im Herzen hast. Dieses Zweifel. Aber Gott hat mich aufgebaut. Die waren ziemlich laut. Aber jetzt ist es mir gerade egal. Jetzt ist es mir einfach wichtig, das weiterzusagen, was da nicht mehr schlummert, was raus darf. Was kann ich denn dafür, dass er mich als Frau geboren hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat er gewollt. Es war seine Absicht. Wenn wir zugeben, dass unser Herz ein unzuverlässiges Ding ist, manchmal voller Abgründe und Egoismen. Wenn wir das können, immer wieder, wenn wir das feststellen und akzeptieren, dann ist es gut, weil wir wissen ganz genau den Weg. Wir wissen ganz genau, wie wir es vorhin hatten, wenn wir gesündigt haben und wenn wir festgestellt haben, was in unserem Kopf herumschwirrt und was wir dann für Handlungen manchmal vollziehen. Hey, ja, such dir eine Schwester oder einen Bruder im Vertrauen, dem du vertraust, wo du dich öffnen kannst. Aber als allererstes, Jesus. Jesus, der ist doch nicht umsonst am Kreuz gestorben und hat dermaßen gelitten. Dermaßen gelitten für uns. Wenn wir so immer wieder neu zu ihm gehen, dann werden wir mit der Zeit erfahren, was Gott in Hesekiel 36 und Jesus uns in Johannes 15 verspricht. Zuerst das große Versprechen Gottes aus Hesekiel 36: Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Das ist Hesekiel. Und Jesus hat gesagt, er ist nicht gekommen, das Gesetz zu lassen, sondern die ganze Schrift zu erfüllen. Er ist gekommen, um die ganze Schrift zu erfüllen. Also auch das Alte Testament. Habt ihr auch manchmal, also mir geht es immer wieder mal so, Gnade, Freiheit, alles wird neu. Neue Schläuche für neuen Wein. Wie ist das dann mit dem Alten Testament? Da steht so viel drin von Gesetz und du sollst und wenn du nicht machst. An einer ganzen Reihe von Stellen in der Bibel sagt Gott uns, es geht überhaupt nicht um deine eigene Kraft. Es geht nicht darum, dass du dich aus eigener Kraft anstrengst, unendlich liebend zu sein. Nicht durch die Kraft oder das Herz eines Menschen wird es geschehen, Altes Testament, sondern durch meinen Heiligen Geist. Liebe ist kein Sport für besonders vorbildliche, perfekte Menschen, sondern etwas für ganz Arme. Liebe ist etwas für die Menschen, die einsehen, dass sie aus sich selber es nicht so tun und lieben können und darum dauerhaft den Kontakt mit Gott aufrechterhalten und suchen. Wie können wir das denn aber, diese Liebe, leben? Wir beginnen als Reaktion auf unsere Erlösung, Gott zu lieben. Und das haben wir alle schon erfahren. Ja, wir sind erlöst. Wir haben unser Leben Gott gegeben. Und aus dieser Gottesliebe heraus, aus dieser Verbindung mit Gott, die nicht aufhört, ja, auch wenn du gerade nicht die Zeit hattest zum Beten, auch wenn du unterbrochen worden bist in deinem Programm, ich mache jetzt meine stille Zeit, ich habe jetzt meine stille Zeit, oh, jetzt habe ich Zeit zum Bibellesen, jetzt bete ich und das unterbrochen wird, dann ärgere dich nicht. Es liegt nicht an dir. Das sind einfach ganz wunderbare Herausforderungen, um zu verstehen, dass er da ist, immer. Und gar nicht davon abhängig ist, was wir gerade beten. Oder ob wir unsere stille Zeit erfüllt haben. Das hat nur was mit uns zu tun. Aus dieser Gottesliebe, aus dieser Verbindung mit Gott, mit Christus, fließt die Liebe zu unserem Nächsten. Hier werden wir gestärkt. Das alles ist übrigens ein geistlicher Prozess, ein spiritueller Weg. Das ist ein Wachsen und ein Zunehmen, immer und immer und immer wieder. Ich möchte noch ein bisschen was sagen über die Liebe zu Gott. Bernhard von Clairvaux, einer der bedeutendsten Geistlichen und Theologen des Mittelalters, und ich weiß jetzt nicht, ob ich den richtig ausgesprochen habe, mit viel Licht und auch einigen Schatten, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Warum man Gott lieben soll«. Da beginnt er gleich im ersten Abschnitt mit den Worten, der Grund, Gott zu lieben, ist Gott. Dann beginnt er, Gott zu beschreiben als unendlich großzügig, liebenswert und schön. Er schreibt, von Gott her kommen uns Brot, Sonne und Luft. Von ihm her kommen Würde, Erkenntnis und Tugend. Aber vor allem erhalten wir von Gott zwei große Geschenke, so schreibt er. Uns selbst und Gott selbst. Er schreibt, bei seinem ersten Werk, Schöpfung, gab er mir mich. Also bei seinem ersten Werk gab Gott mir mich. Also verachtet nicht, so wie ich das in meinen Gedanken gemacht habe, wie Gott euch geschaffen hat. Verachtet nicht, was er in euch hineingelegt hat. Bei seinem zweiten Werke, Offenbarung und Erlösung, gab er mir sich selbst. Ich finde, das sind echt richtig wichtige Schlüssel fürs Leben. Ja, wenn wir das fassen und begreifen. Und dann argumentiert er weiter, weil Gott so ist, so durch und durch großzügig, liebevoll und schön, kann Gott, sobald er von uns nur ein wenig erkannt wird, eigentlich nur noch geliebt werden. Oder? Eigentlich geht das gar nicht mehr anders. Und das wünsche ich. Als Reaktion auf Gottes Liebe beginnen wir zurückzulieben. Jeder Glaube, jede Form von positiv gelebter Religion ist deshalb, so Bernhard von Clairvaux, affectus non contractus. Auch hier weiß ich jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. Also Zuneigung und kein Vertrag. Zuneigung und kein Vertrag. Wir leben nicht in einem Vertrag mit ihm. Wir leben eine Herzensbeziehung. Wir leben Beziehung. Es geht also im christlichen Glauben nicht um angestrengtes, ethisches, korrektes Handeln. So gut das auch sein mag. Nein, es geht, wie ich schon sagte, um Herzenszuwendung. Wir stehen mit Gott nicht in irgendeinem Vertragsverhältnis à la Gott sagt und es wird geschehen. Nein. Er sagt eben nicht, wenn du dies tust und wenn du das tust, dann wird das geschehen. Die Grundlage, dass Gott mir alles geschenkt hat und dass ich, wenn ich es nur tief genug begreife, nun wiederum mich ganz ihm schenke. Ja, wenn ich das begriffen habe, ist ein Automatismus. Wie kann ich anders, wenn ich das erlebe, so wie du es erfahren hast? Wenn ich das erlebe in meinem Innern, wie ich kann doch gar nicht anders. Und darum geht's und das ist es auch. Ich möchte euch fragen, warum seid ihr heute hier? Warum bin ich heute hier? Die Frage habe ich mir gestellt. Warum geht ihr in den Gottesdienst? Warum trefft ihr euch in den Kleingruppen? Warum trefft ihr euch miteinander? Warum dient ihr? Welche Motive sind das? Welche Motive leiten und führen uns? Wenn das unser erstes Hoffen oder unsere Sehnsucht sein sollte, dass wir selbst etwas erfüllt bekommen, wenn wir uns um unsere eigenen Bedürfnisse nur drehen, ich betone nur, ja, natürlich dürfen wir Bedürfnisse haben und die erfüllen, ist überhaupt keine Frage. Aber ich erlebe halt immer wieder auch in der Beratung, dass Menschen kommen, die sich doch so sicher waren und dann doch in ein tiefes Loch fallen, ja, weil es ja wirklich auch gar nicht einfach ist, in sich selbst hineinschauen zu können. Das ist ein Prozess. Und er schenkt uns diesen Prozess. Wir erleben eben manchmal Dinge, weil wir im Prozess sind. Jedenfalls, wenn das nämlich unsere Motive sind, ja, wenn es das ist, was uns zieht und nicht Gott. Und nicht im Herzen, was werde ich heute empfangen von dir? Was werde ich heute hören? Ich will wegen dir gehen, Jesus. Wenn das nicht so ist, dann sind Enttäuschungen vorprogrammiert. Ja, dann werden wir enttäuscht. Und wir werden auch dann von Menschen enttäuscht. Bedeutung, Ansehen, Sinn, Linderung von menschlicher Not, Ungerechtigkeit, Weggemeinschaft mit anderen Menschen. All das gibt es hier auf dieser Erde, ich sage das jetzt so, immer nur gebrochen, weil wir von Menschen dann empfangen. Und es gibt nur den einen, der uns das tatsächlich durch diese Agape-Liebe wirklich geben kann. Wirklich geben kann. Und wo wir wirklich empfangen können. Und ich möchte aber auch nicht sagen, bei dem manch einen kommt vielleicht in den Kopf, ja, aber wie? Bitte, wie? Ich wünsche mir das doch so sehr. Und ich bin schon so lange unterwegs und wünsche mir das so sehr. Ich habe da tatsächlich keine Antwort drauf. Ich weiß nur eins, dass es eben ein Prozess ist. Und dass wir uns immer wieder neu entscheiden können. Okay, ich vertraue dir. Ich gebe mich deiner Liebe ganz hin. Ich persönlich erlebe dadurch immer wieder neue Stärke. Wirklich. Dadurch immer wieder neue Stärke. Und manchmal wundere sogar ich mich, dass es weitergeht. Ja, dass ich da weitergehen kann. Aber ich weiß, wer das ist. Das Einzige, was bleibt und zugleich das Beste, was Gott uns und all den Menschen um uns herum schenken kann und will, ist er selbst. Sich selbst schenkt er uns. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Das Beste, Höchste, Schönste, Erfüllendste und Dauerhafteste, was Gott uns schenken kann, ist er selbst. Und er hat es doch schon getan. Und in dieser Gottesliebe und durch diese Gottesliebe, das ist das Geheimnis, da entsteht diese Liebe zu unserem Nächsten. Es ist ein großes Missverständnis, so denke ich, wenn Menschen glauben, dass man sich zwischen Gottes Liebe und Nächstenliebe entscheiden müsste. Ich bin davon überzeugt, dass ihr das genauso seht. So nach dem Motto, entweder man wird fromm, aber es gibt ja auch noch viele andere Menschen, die da vielleicht ein anderes Denken haben. Beschäftigt sich nur noch mit Gott und singt verzückt Loblieder für Gott. Oder man kümmert sich um die Nöte der Menschen in der Welt und versucht, ihnen so gut wie möglich abzuhelfen. Nee. Das ist echt ein Missverständnis, ganz im Gegenteil. Wahre Nächstenliebe entsteht, wo wir vorhin gesehen haben, erst aus der Hinwendung. Erst, wenn wir von ihm genommen haben. Und dann können wir genau die Liebe, die die Menschen brauchen, weitergeben. Erst, wenn wir unsere eigenen dürren Liebesversuche zu Gott bringen und uns von ihm beschenken lassen, wenn wir uns Gottes Liebe aussetzen und ihn zurücklieben, dann werden wir fähig, unseren Nächsten in der gebotenen Tiefe und mit der gebotenen Kraft und Ausdauer zu lieben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich hoffe, dass das verständlich rübergekommen ist. Dass genau dieses Wort, was wir hier jetzt gelesen haben und gehört haben, das aussagt. Die Liebe zum Nächsten ohne Liebe zu Gott als Quelle läuft sich allzu schnell leer, greift lediglich auf die paar wenigen Liebesreserven zurück, die wir in uns tragen. Und ich glaube, das dürfen wir erleben. Das ist gut so. Ich komme dann nochmal zur Demut. Ich finde das gut so, weil es mich doch immer wieder auch ein Stück weit erdet, mich wieder zurückbringt, dass ich doch einfach Mensch bin. Und dann gilt, je näher ich Gott, je näher ich zu Jesus komme, je mehr ich mich von seiner Liebe erfüllen lasse und ihn zurückliebe, umso mehr drängt mich diese Liebe nach außen zu den Menschen. Und das weiß ich. Ich kenne euch ja alle. Das kennt ihr alle. Ja, das Drängen nach außen. Ich kann doch das nicht. Ich kann mich doch nicht immer nur um mich selber drehen. Ich möchte das weitergeben. Ja, ich muss das, was ich bekommen habe, weitergeben. Und vielleicht spürst du sogar einen Schmerz, weil du weißt, dass die Menschen, die du kennst, es gar nicht wissen, wie toll und wunderbar Gott ist und wie sehr er liebt, wie sehr er sie liebt. Fast kann es gar nicht sein, dass ich Gott liebe und mich dann nicht für andere Menschen einsetze. Natürlich gibt es immer irgendwelche Themen oder Lebenssituationen. Ich möchte wirklich vom Muss weg. Ich möchte wirklich von diesem Denken, von diesem Druck, diesem innerlichen Druck gerne Freiheit schenken. Das kann nur Jesus. Dass wir eben nicht müssen. Dass es aus ihm herausgeboren ist. Noch einmal Kapitel 4 im 1. Johannesbrief. Dort heißt es, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt also an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Krasses Wort. Kann ich ganz schnell wieder in die Gedanken rutschen. Oh. Ich schaff das nicht. Habe ich nicht immer. Aber hier extra zum Abschluss nochmal. Denk daran, es ist genau das, was dich zum Herrn zieht. Dass diese Liebe aus ihm geboren ist. Und dann ist die Liebe zu den Geschwistern und noch mehr ein Automatismus. Die Liebe bleibt, denn der Apostel Paulus schreibt, die Liebe vergeht niemals. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Ich möchte gerne zum Abschluss noch gemeinsam mit euch beten. Ich bin jetzt angekommen und ich würde gerne gemeinsam noch beten, dass wir ja in unserem Herzen, wir haben viel auch über unser Herz gehört. Wir sind alle gemeinsam unterwegs, um zu begreifen, was Gnade bedeutet. Wie wir diese Gnade ja auch spüren können, empfangen, nehmen, damit leben. Und Vater, so danke ich dir. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, Jesus. Wow, wie genial. Du am Kreuz alles getragen hast, alles. Dass du alles, was uns belastet, was uns schwer macht, wo wir uns anstrengen, wo wir bemüht sind, wo wir uns selber nicht gefallen, dass du das genommen hast, Jesus, dass du uns frei gemacht hast, dass du uns liebst durch und durch und dass du aus Liebe gekommen bist, Vater. Ja, Vater, es war dein Plan. Und danke, Jesus, dass du das Wort erfüllt hast. Danke. So lass es uns spüren. Lass uns spüren und dass wir das leben. In allen Anfechtungen, in allen Dingen des Lebens, dass du es bist, der uns die Kraft gibt, der uns weitermachen lässt. Und dass du der Anfänger und der Vollender bist. Du, Jesus. Amen.